Heute mit der Musikverlegerin und Konzertveranstalterin Annika Jankowski.
Der Wert, eine Verlegerin zu sein oder in der Musikbranche zu arbeiten, wird es sein, mehr auf diesen persönlichen Kontakt zu gehen und das Netzwerk zu haben, um eben durch diese riesige Masse an Songs, die existieren und auch jetzt noch hinzukommen, die KI-generierten Songs, die wir haben, durchzustechen und eben so eine persönliche Beziehung zu entwickeln. Und das größte Problem, was ich sehe, ist das fehlende Geld in der Branche. Und das auf allen Ebenen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Annika Jankowski im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Sie ist Verlegerin und Veranstalterin bei Oma Music, Publisher und Sunset Mission. Sie engagiert sich im Vorstand bei Music Women Germany und einigen anderen Vereinen. Ihr Augenmerk, habe ich festgestellt, gilt dabei auch ihre Heimatstadt Dresden. Wir können also heute über ganz, ganz viele Themen sprechen, aber erstmal hallo Annika.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
Wie immer geht's auch bei dir ganz vorne los, das heißt in jungen Jahren. Du bist nämlich schon seit vielen Jahren in der Musikbranche aktiv und natürlich interessiert mich auch bei dir brennend, wie so deine Reise ja so in die Musikwirtschaft gestartet ist. Und ich glaube, du bist ja auch dann so ein bisschen klassisch, sag ich mal, als Veranstalterin angefangen einfach,
genau,
oder?
Genau, ich bin, also tatsächlich komme ich aus dem sächsischen Hinterland, um genau zu sein, Bischofswerda oder wie wir Einheimischen es nennen, Schiebock, wo vielleicht einige Bands, die zuhören, schon mal zu Gast waren im weltberühmten East Club.
Ja, das genau, sagt mir was.
East Club,
ja.
Heiko in Bischofswerda. Da habe ich meine Anfänge genossen und wir haben mit, das Wundervolle am Hinterland, egal wo du bist, ist ja, dass es Freiräume gibt und Platz. Und wir haben damals in der 11. Klasse eine Jugendinitiative gegründet. Jugendinitiative, ja. Jugendkultur für Bischofswerda. Ich durfte die Sprecherin sein und so habe ich angefangen, Festivals zu veranstalten. Wir haben uns einfach zusammengerauft, die Schulband, die wollten noch ein paar coole Shows spielen, noch ein Festival organisieren. Der Heiko hat uns unterstützt aus dem East und noch ein Musikschullehrer. Und so ging das los. Da war ich dann süße 17.
Also einfach so reingefallen quasi. Aber weil Bock. Ja, so Leidenschaft.
Musik war schon immer Teil des Ganzen. Wie gesagt, wir waren irgendwie auch so in dem Musikschulbubble. Alle haben irgendwie ein Instrument gelernt. Ich bin reingekommen, weil ich ganz gut moderieren konnte. Und dann haben wir den Gitter Fight Club. Wir fanden es großartig, wenn Menschen laute Gitarren gegeneinander spielen und haben eine Custom-Made Gitter- und Bass-Messe entwickelt und lauter so Zeug gemacht, einfach bei uns in der Heimatstadt.
Ach cool, ja. Das heißt, das hat dich nicht abgeschreckt, du sprichst voller Begeisterung immer noch davon. Das heißt, wie ging es denn dann für dich weiter, auch so in so einen professionelleren Rahmen? Also, das ist dein Beruf hier.
Also tatsächlich habe ich da Blut geleckt und habe da so richtig meine Leidenschaft entdeckt damals schon und bin da immer dran geblieben. Also habe Kulturmanagement studiert, habe dann Musikmanagement studiert, habe immer Festivals veranstaltet und bin dann irgendwann parallel zu meinem Masterstudium im Musikmanagement in die Scheune gekommen in Dresden und habe dann dort in der Scheune gearbeitet, auch wieder in einem Club, mehr so in dem Bereich Bildungsarbeit, Musikmanagement, nämlich bei der Scheune Akademie, aber habe auch immer so Abenddienstleitung gemacht.
Ja, die Scheune ist ein Kulturzentrum.
Ja, genau. Ist ein, also ist das erste, also das FSJ, ist das erste Kulturzentrum Ostdeutschlands quasi, 1951 als Martin Andersen-Nexö-Haus eröffnet. Und finden aber vor allen Dingen Konzerte oder haben vor allen Dingen Konzerte stattgefunden.
Ja. Okay, spannend, ja. Du sagst gerade, du hast Kulturmanagement studiert, später noch einen Master in Musikmanagement gemacht. Inwieweit haben denn so diese Stationen deine Karriere beeinflusst oder vor allen Dingen dir auch so weitergeholfen?
Also ich habe Kulturmanagement in Görlitz studiert und da sind wir wieder genau an dem Ort oder in dem Bereich der Orte. Du hast Platz. In Görlitz zu studieren war für mich großartig, weil ich habe eine eigene Wohnung für 230 Euro warm mit Balkon in der Altstadt.
Ja, ja.
Und ein Traum. Zum Einkaufen geht man rüber nach Skoschelitz und kann wirklich einfach zu besten Konditionen da wirken, weil überall auch die Freiräume gerne vermietet werden an die Studierenden, an die KulturmanagerInnen, die da vor Ort sind. Und es gibt natürlich eine Campusparty, bei der ich da mitgemacht habe. Wir haben die Campusparty für Zitter und für Görlitz gemacht und so ging das einfach weiter, dass ich mein Know-how und mein Netzwerk im Festivalbereich da ausgebaut habe.
Okay, ja. Und wie würdest du rückblickend sagen, so inhaltlich hat dir das viel Sicherheit gegeben, viel Wissen? Oder weil so wie du deine Anfänge beschreibst, ist ja auch ganz viel so dieses, was ja auch viele sagen, so Learning by Doing, einfach machen, machen, machen. Würde mich mal so interessieren, so diese Kombination, wie die dir dann so rückblickend gut getan hat?
Also im Hauptstudium glaube ich schon, dass so vielleicht ein Drittel relevant war für meine spätere Arbeit, also eher ein kleinerer Bruchteil. Trotzdem fand ich es aber mega spannend, weil Kulturmanagement gerade in Görlitz hatte auch immer so die Perspektive, vielleicht fängst du mal bei VW an zu arbeiten und regelst dann Kommunikation zwischen den Kulturen zum Beispiel. Oder ja. VW, also was mir total viel gegeben hat, tatsächlich ist BWL.
Ja.
Shoutout an Professor Munkwitz, vielen Dank dafür, weil das ist bis zum heutigen Tag habe ich eine große Liebe für Excel-Tabellen und BWL und das hat mir immer gut getan, auch so strategisches Denken, dass ich mich nach wie vor in meiner Arbeit hinsetze und strategisch denke, ein, zweimal im Jahr mir wirklich die Zeit nehme, mich mit anzuschauen, wie ich mich aus oder ja, wo die Ausrichtung hingeht von meiner Firma oder den Schaffen, das ich so habe. Und ganz viel, was dann eben auch nicht gebraucht wurde. Und trotzdem, glaube ich, einfach zu studieren war für mich eine tolle Möglichkeit, raus aus so einem krassen Schulalltag, weil ich habe halt zum Beispiel Jugendinitiative und sowas und ich habe Chor und Instrumente und irgendwie Theater gespielt. Das war alles neben der Schule, neben einem Abi-Abschluss und das war eine krass stressige Zeit. Und dann kommt man einfach in so eine Studiensache rein und ja, das hat viel Druck rausgenommen die ersten Jahre. Und ich konnte natürlich auch viel reisen. Ich habe dann Auslandssemester in Prag gemacht. Ich habe mein Praxissemester in Chemnitz gemacht und habe das einfach wirklich sehr, sehr genossen und bin ja dann auch für mein Masterstudium nach Österreich gegangen.
Ja, okay. Was hatte ich denn dann? Du hast jetzt gerade das ganz gut aufgezählt, also die Perspektive, zum Beispiel zu VW zu gehen, ist ja eine ganz andere als das, was du jetzt machst. Also ich würde sagen, fast sogar das Gegenteil, ne? Selbstständig zu sein. Was hat dich denn dann dazu bewogen, eben diesen Schritt zu gehen, in die Selbstständigkeit, selbstverantwortlich dann zu arbeiten?
Ich also habe so die ersten Nebenerwerbe in der Selbstständigkeit auch wirklich mit 18 oder 19 gehabt, weil ich immer dann schon Möglichkeit gesehen habe, mit Kunst und Kultur Geld zu verdienen als Nebenerwerb und war lange noch in der Scheune, auch als angestellte Person und habe dann aber 2014 wirklich meine Firma Oh My Music gegründet. Ja, warum eigentlich? Weil ich weiß es gar nicht so richtig. Ich weiß es ganz genau. Und zwar gab es einfach nicht die Möglichkeit, in Dresden in eine Anstellung zu finden, die das, was ich machen möchte, abbildet. Also ich hätte wahrscheinlich nach Berlin gehen können, ich hätte nach Hamburg gehen können, ich habe mir auch Jobs angeguckt, war aber echt zu dem Zeitpunkt dann schon Mama. Also ich bin 2012 Mama geworden. Ja. Und dann war so Berlin und Hamburg irgendwie gerade nicht mehr ganz so die Option. Und ich wollte aber trotzdem die Art von Arbeit machen und mich da verwirklichen. Und dann sind nur noch die Türen zur Selbstständigkeit so in den offen geblieben, okay. Quasi.
Ja. Dann hast du Verlag gegründet, ja. Auch, ne? Oder hast einen Verlag gegründet. Würde ich jetzt mal so von außen betrachtet sagen, ich glaube 2014 sagtest du, Verlag zu gründen. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Verlag zu gründen? Also da würde ich sagen, das ist ja vielleicht erstmal nicht so das unbedingt naheliegendste. Genau, also was hat dich da so beeinflusst, das zu machen und welche ja auch Vorerfahrungen hattest du? Weil die habe ich jetzt noch gar nicht so richtig rausgehört.
Aus dem Verlegertum hatte ich überhaupt gar keine Vorerfahrung. Ja. Das ist das Wundervolle.
Ach, krass, ja.
Und zwar, der Verlag ist wirklich aus dieser Veranstalterperspektive entstanden. Weil, also der erste Gedanke dazu war 2012. Ich habe also für die Scheune gearbeitet und habe quasi diesen Musikmanagement-Abschluss in der Tasche und wusste ziemlich genau, wie dieses System funktioniert mit der GEMA. Und die Urhebenden bekommen Geld. Und hab die 2012, muss man sich vielleicht auch noch mal in Erinnerung holen, war die Zeit so dieser YouTube-Sperrtafeln. Das heißt, wir haben eine Band im Haus und ich sage, und guck mal, hier ist eure GEMA-Musikfolge, füllt die mal aus. Und alle so, die scheiß GEMA, hat ein ganz schlechtes Image gehabt, die GEMA zu der Zeit. Und ich habe dann auch so, wie das so ist, ne, wenn man dann abends irgendwie zusammen sitzt, ich habe dann auch manchmal so kleine Feldstudien für mich gemacht und habe dann gesagt, ja, sag mal, wie ist denn das? Reichst du das jetzt ein? Verdienst du davon? Bist du überhaupt GEMA-Mitglied? Weil die meisten Artists, die bei uns im Haus auf der Bühne standen, waren schon noch Artists, die quasi ihre eigene Musik komponiert haben. Also tendenziell die Urhebenden, die von der GEMA profitieren. Und es war erschreckend zu sehen, weil die Scheune, der große Saal der Scheune hat eine 600er Kapazität, ne? Es war erschreckend zu sehen, wie wenig Artists 2012 die GEMA auf dem Schirm haben und wie wenig davon profitiert haben. Also es war immer so die Antwort von, ah, GEMA, so ein blöder Verein, geh mir weg damit. Oder, ja, ich habe da mal eine Mitgliedschaft abgeschlossen, ich verdiene da 100 Euro im Jahr, keine Ahnung. Bis hin zu, oh ja, GEMA, kümmere ich mich drum. Das hat mir auch gerade die nächste Albumproduktion und die Promo finanziert. Wo du so weißt, aha, da sind auf jeden Fall ein paar tausend Euro im Topf gewesen. Und es sind aber alles quasi das gleiche Level an Livebands gewesen. Und ein paar haben total davon profitiert und viele haben es einfach nicht mitgenommen. Und das, und auch tatsächlich aus so einem, dass ich mich geärgert habe als Veranstaltende, wie viele von meinen KollegInnen das wahrscheinlich kennen, dass man einfach so einen Haufen Batzen GEMA bezahlt und sich dann fragt, warum eigentlich und warum kommt das nicht an? Und wer verdient davon? Ja. Das, dieses System hat mich fasziniert und auch so ein bisschen geärgert, dass ich gedacht habe, nee, also jetzt gründe ich einen Verlag. Ja. Und in den Verlag nehme ich Bands rein, die sehr viel live spielen und wo mir die Live-Musik total gut taugt. Und dann gehe ich sicher, dass die, die das selber komponiert haben, live auf die Bühne bringen, auch von dem Geld profitieren. Okay. Easy as that. Ganz klar eigentlich.
Wie easy war denn die Gründung?
Oh Gott. Also ganz so kompliziert, einen Verlag zu gründen, ist es nicht. Ich hatte mich für ein bisschen ein schwieriges Firmenkonstrukt entschieden mit meinem damaligen Geschäftspartner noch für eine UG und Co. KG und haben dann so ein Jahr lang mit Unternehmensberater das Ganze aufgezogen. Ja. Das war aber auch in der Zeit, in der ich gerade noch in Elternzeit war und ich habe quasi in meiner Elternzeit diese Firma da gegründet. So, dass es schon ein bisschen komplexer war, vielleicht danach, so in der Retroperspektive, aber es muss gar nicht so kompliziert sein.
Du beschreibst jetzt eher so diesen Part der, sag ich mal, Selbstständigkeit in Deutschland. Wie war aber quasi dieser Part Verlag bei der GEMA anzumelden oder zu etablieren?
Auch total okay. Es dauert halt alles ein bisschen, aber wir haben den Vorteil, dass wirklich nur ein paar Straßen weiter von meinem Büro eine Zentrale der GEMA sitzt. Die haben ja sich umstrukturiert, 2015 oder 2016, glaube ich, dass es jetzt nur noch das Beschwerdemanagement ist. Da will auch komischerweise niemand arbeiten in Dresden bei der GEMA, bei Beschwerdemanagement.
Das Beschwerdemanagement ist in Dresden?
Das passt doch gut hierher. Das passt ja gut zu unserer Mentalität. Und das war auch noch, also wirklich, die GEMA hat händeringend, so Fun Fact oder Unfun Fact, hat händeringend 2015, 2016 in der Strukturierung Mitarbeitende gesucht für die Beschwerdestelle in Dresden, weil es war mitten die Zeit von Pegida und eben dann auch noch das delikate Thema Beschwerdemanagement. Aber vorher war es einfach die Hauptzentrale für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und damit hatte ich auch hier immer einen direkten Draht. Und wenn was nicht funktioniert hat, bin ich wirklich hingegangen zur GEMA. Ich bin da nicht so, ich habe da nicht so Berührungsängste. Ich bin da immer hingegangen, habe auch so die ganzen Anträge mit der Hauspost mitgeschickt, weil die manchmal komischerweise postalisch mit der Deutschen Post nicht angekommen sind in München. Und hab mir da aber so relativ schnell meine Struktur erschlossen.
Okay, cool. Jetzt hast du eigentlich so auch beschrieben, warum du den Verlag damals gegründet hast. Würdest du sagen, diese Philosophie hast du dir so beibehalten oder wie würdest du die Philosophie im Laufe der Jahre beschreiben oder vielleicht auch so im Jetzt?
Also die Philosophie habe ich mir beibehalten, dass wenn ich Artist für den Verlag suche, dass ich nach wie vor, also es gibt immer so drei Kriterien, die ich so mir Sachen aussuche. Also es muss eine Komponistin sein, die auch live stattfindet, also Konzerte spielt. Ja. Jetzt zum Beispiel Streaming, kein Streaming-Artist oder, sondern wirklich so Live-Konzert ist nach wie vor ein Fokus für mich. Ich habe so als Richtwert, das schwankt natürlich, aber so ab 15 Shows pro Jahr macht es Sinn, sich irgendwie verlegerisch zusammenzuarbeiten. Und ein sehr subjektives Auswahlkriterium für mich ist immer, es muss kein Arschloch sein. Ich arbeite halt gern, also dafür ist der Job nach wie vor nicht gut genug bezahlt, dass ich sage, ich baue mir ein Netzwerk auf und das Oh My Music ist wirklich, wir nennen es Omunity, also eine Gemeinschaft mit Menschen, die sehr unterschiedlich sind, auch sehr unterschiedliche Meinungen, sehr unterschiedliche Musik haben, aber in dem ein grundsätzliches Wertesystem herrscht, der diskriminierungsarmen Sprache und des gegenvollen, respektvollen Umgangs miteinander und sich eben auch zu respektieren, eben auch wenn es musikalisch sehr anders ist oder andere Herangehensweisen gibt oder Lebensmodelle und Lebensentwürfe gibt. Es ist definitiv ein Verlag, der sagt, wir achten eben auf mehrfach marginalisierte Gruppen. Queerness ist bei uns willkommen. BIPOC sind bei uns willkommen und es ist da so ein kleines Einod vielleicht und das sind so die Werte, die da drunter liegen, die mir extrem wichtig sind.
Ja, okay. Was kannst du denn dazu sagen, würde mich auch nochmal so interessieren, wie sieht so die alltägliche Verlagsarbeit für dich aus? Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, naja, du hast ja die Liebe für Excel und BWL, das heißt wahrscheinlich steckst du viel Liebe in deinen Verlag den ganzen Tag? Oder also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, 90% meiner oder 80% meiner Verlagsarbeit unterscheidet sich nicht von irgendeinem anderen Bürojob. Und ich schreibe E-Mails, ich checke Excel-Tabellen, ich melde Werke an, ich reiche Setlisten und Musikfolgen ein und arbeite einfach mit Excel-Tabellen. Das ist so der Standard, den finde ich aber tatsächlich auch ganz angenehm, nur das zu machen. Vielleicht, wir kommen ja dann auch nochmal drauf, warum ich immer noch veranstalte. Nur das zu machen, fände ich zu Tode langweilig. Aber als so ein Gegenpol zu diesem schnellen, sehr fordernden Musikbusiness, wo immer alles ASAP gehen muss, as soon as possible und meine E-Mail kommt 3 Stunden später, ist so eine Verlagsarbeit wirklich schön. Entspannend, man kann sich in Ruhe den Themen widmen. Wie gesagt, alles auch sowas GEMA-Sachen hat, Reklamationssachen, da hat man Monate Zeit, zum Teil kann man ein Jahr lang Sachen nachreichen. Also das sind einfach so Ebenen, die ich extrem gern mag. Und auch, dass natürlich Verlagsrechte oder Urheberrechte sind ja bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebenden geltend. Und das sind einfach so Perspektiven, die mag ich gern, weil schon Musik, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, auch für mich so eine Perspektive ist, die ich gern noch 20 oder 40 Jahre machen möchte. Ja. Und da bin ich einfach so im Verlag zu Hause. Und der Rest ist aber tatsächlich sehr schön und sehr spannend, denn ich habe natürlich genauso Verlagsgespräche. Wie ich schon gesagt habe, alle meine Artists, die ich im Vertrag habe, sind auch selber Artists, die als InterpretInnen auf der Bühne stehen. Das heißt, ich berate sie dann strategisch mit neuen Releases und da bin ich dann nicht nur in dem in dem Verlagsfokus, sage ich mal, sondern ich gucke mir dann die Artist oder die Band, die dahinter steht, als Ganzes an und wir überlegen, was wir machen können in der Strategie, nicht in der Umsetzung. Und einmal im Jahr, zweimal im Jahr veranstalte ich Songwriting-Camps und das mache ich auch schon seit 2014 hatte ich mein erstes Songwriting-Camp. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon so 20, 25 Songwriting-Camps gemacht. Und das ist pure Lebensenergie. Echt mega geil. Beste.
Beschreib doch mal, das würde mich mal interessieren, wie so ein Songwriting-Camp, es klingt cool. Was ist es genau? Also beschreib das vielleicht noch einmal.
Es ist wie ein Ferienlager für Musikschaffende. Und zwar gibt es da so unterschiedliche Ebenen, aber ich sag mal, so wie wir angefangen haben oder das Grundsetting von einem Songwriting-Camp ist, dass man zwischen 12 bis 18, finde ich die optimale Gruppengröße, 12 bis 18 Leute mitnimmt und in meinem Fall immer irgendwo in eine sächsische Pampa packt. Da, also bei uns gibt's ja überall Schlösser. Also wir fahren auf irgendein Schloss. Schloss ist natürlich nicht ja. Disney, Schloss Sehr ist so eher Ruine.
Ja, ja, okay.
Und der große Vorteil von Schloss ist, man ist nicht zu Hause. Es gibt meistens kein WLAN. Es gibt auch oft kein Handyempfang.
Oh. Ja.
Und du bist mal wirklich raus aus deiner Bubble, aus deiner ja. Welt. Und nur mit den Leuten zusammen, mit denen du eben schreibst. Und alles, was du machst, ist Songs schreiben. In bestimmten Songwriting-Camps schreibt man auch für andere oder für Pitches, zum Beispiel für Filme oder Werbung, wo dann so drin steht, lots of oohs and ahs and clap along. dann sagt man Freedom und weiß, okay, Toyota. Ja. oder sowas. Aber wir schreiben halt eher Songs füreinander. Dass also jemand in der Gruppe ist und sagt, hey, ich plane hier eine neue EP, ich plane ein neues Album, ich hätte gern den und den Song. Und wie es dann praktisch funktioniert, ist 3 Leute, 3 Stunden ein Song. Wenn ich würfel die Gruppen zusammen und wenn ich das tue, dann haben ja alle Leute so ein Spezialgebiet. Es gibt Leute, die sind total gut und stark so textlich, andere sind so eher die Beat Machines oder Producing und andere, ich nenne es oft liebevoll, kennen alle Akkorde. Ihr Jazzer da draußen wisst, was ich meine. Ne? Da machen wir ein A7 Sus 9 draus. Und die 3 Kategorien stecke ich dann zusammen, damit sie einen Song schreiben. Und in dem Fall ist halt so 1 plus 1 plus 1 ist nicht 3, sondern ist 10. Wenn du es richtig mischt, entstehen so unfassbar gute Songs dabei. Und sie haben 3 Stunden Zeit, um eine Songidee zu entwickeln. In den krassen Songcamps, die ich mache, ist auch quasi ein Produzentin mit dabei. Und der Song ist dann zu 80-90% fertig produziert. Also du drückst Play am Abend und hörst dir den Track an. Die, sag mal, mehr so rough oder so, wie wir angefangen haben, ist dann eher so, wir setzen uns abends zusammen lagerfeuermäßig und spielen uns gegenseitig die Songskizze vor. Also beide Ebenen existieren. Und du schreibst vormittags einen Song, nachmittags einen Song. Manchmal haben wir noch eine Power-Hour, 3 Leute, 1 Stunde ein Song, 17 Uhr.
Oh,
und dann
präsentieren
wir uns abends, was wir am Tag innerhalb der Kleingruppen gemacht haben. Und es ist eine wunderbare Mischung so aus Brainfuck, weil das ist manchmal so ein bisschen wie wenn du bei Douglas bist und Parfüm irgendwie riechst. Am dritten Tag weißt du nicht mehr so genau, welchen Song du eigentlich am Vormittag geschrieben hast. Und du kommst aber in so einen ganz krassen Flow-Moment. Alles, was, also du bist so ganz in Tune mit so Kreativität und mit Schwingungen und mit Stimmungen, wenn du die eine Hauptregel beachtest, die ich immer reingebe und die ich, die ersten Songcamps, die ich gemacht habe, waren mit Kanadiern zusammen. Und da war so ganz klar, wir lassen mal diesen deutschen Habitus dabei. Also das Schlimmste, was du machen kannst in einer Songwriting-Session, in so Songcamp-Geschichten ist, du gehst rein und sagst, ja, ich glaube, ich habe eine Scheißidee, aber, und es gibt ja immer noch Leute, die so reingehen und du denkst, nein, du bewertest nicht die Idee, du wertest sie schon gar nicht ab, weder deine eigene noch die andere, sondern du bringst einfach vorne ran und die Idee, die gerade am besten passt, nicht unbedingt die beste Idee, die wird dann mitgenommen und schwingt dann zu einem Song. Und dann ist quasi der American Approach oder der Canadian Approach daran, I really like the idea, let's do it differently. Also ich mag die Idee, lass uns was ganz anderes machen.
Aber sehr höflich.
Aber bringt viel mehr,
die Kanadier.
Bringt viel mehr Flow rein, als zu sagen, oh nein, das ist aber scheiße. Weil wenn du 5-mal sagst, oh nein, oh doof, dann kommt halt der Flow nicht. Aber wenn du diese kleine Regel eigentlich beachtest, dann kommst du echt, also das ist Wahnsinn. Es ist einfach magisch.
Ja. Das heißt, moderierst du das dann quasi in diesen Gruppen oder moderieren die sich sozusagen selber?
Die Gruppen moderieren sich selber. Ich bin diejenige, die die Gruppen zusammenstellt.
Okay. Das heißt aber, das klingt so positiv, wie du davon schwärmst. Das muss einen sehr guten Outcome letztendlich auch haben.
Es hat einen sehr guten Outcome. Also ich hatte schon Songs, die sind von 3 unterschiedlichen Gruppen mitgenommen worden. Und die Cover oder Songs, die gesagt haben, das ist so stark, ich nehme das mit als Cover in mein eigenes Live-Set, obwohl ich ihn gar nicht mitgeschrieben habe.
Ja.
Und was halt noch entsteht, ist ein echtes Netzwerk. Also anders als jetzt so auch wenn gute Dinge bei so Showcase-Festivals entstehen, aber es ist oft schwierig, echte Verbindungen bei so Showcase-Festivals zu machen. Und bei diesen Songcamp-Geschichten kannst du in echte Verbindungen gehen. Und die Leute, die Songs zusammen geschrieben haben vor 10 Jahren, sind immer noch bei mir im Verlag, schreiben immer noch Songs, waren gemeinsam auf Tour. Und dann hast du natürlich ja auch, wenn wir Jahresversammlung haben vom Verlag, gucken wir auch immer, was für Skills bringst du noch mit? Und da gibt's natürlich Leute, die auch produzieren, die vielleicht besondere Instrumente wie Klarinette spielen, die ein Studio haben, die aber vielleicht auch Siebdruck können, die vielleicht auch fotografieren, die Videos drehen, weil sie einfach in diesem Kreativfeld so unterwegs sind, bis hin zu LKW fahren. Und die Leute kennen sich einfach, lernen sich kennen, fahren miteinander auf Tour, singen Backing-Vocals auf den nächsten EP, inspirieren sich, senden sich auch später noch Texte zu und bitten um Feedback. Und so wächst einfach eine wunderschöne Community und ein sehr schönes Netzwerk und auch so eine schöne Feedback-Kultur.
Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen aus persönlichem Interesse, weil ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Musstest du, weil du sagst selber, ihr schreibt sozusagen auch in diesem Camp Songs für die Artists, die dann auch da sind. Musste man die teilweise dann auch wirklich überzeugen, weil die sagen, naja, also meine Songs, die schreibe ich schon selber und das lassen wir mal schön sein. Wie hart war das?
Also das gibt's auch immer, dass Leute reinkommen und sagen, ja, ich bin hier, aber ich schreibe nur für andere. Die nehmen sich dann trotzdem oft Songs mit tatsächlich. Oder es dauert 1-2 Jahre, bis dann trotzdem sowas dabei rumkommt. Und in den Sessions ist es selten so, dass wir eine Artist-Person haben, für die 3 verschiedene Gruppen schreiben, sondern die Artist, für die wir schreiben, ist immer in der Gruppe mit drin. Und da ist auch so ein bisschen die Richtlinie, wenn ihr zu dritt in der Gruppe seid, es wird geschrieben, die Person, die den Song mitnehmen will, ist auch im Zweifelsfall die Person, die entscheidet, nehmen wir Variante A oder nehmen wir Variante B. Ja. Also das ist auch ganz klar, dann müssen die anderen beiden so ein bisschen loslassen und ein bisschen lockerer sein, in dem Ideen reingeben, wenn nicht die eigene Idee genommen wird, sondern wenn wir für eine andere Person schreiben, dann ist die Person natürlich diejenige, die final entscheidet, wie das klingen soll.
Okay. Ey, spannend. Finde ich sehr interessantes Modell. Aber zurück zu der Verlagstätigkeit. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen in die Zukunft geblickt und darüber gesprochen, mit wie viele Jahre man das noch auswertet und so weiter. Tatsächlich noch ein anderer Blick in die Zukunft, weil das ist ja viel noch vorhanden bei der Verlagsarbeit, ist es viel Excel, irgendwelche Listen, PDFs und so weiter. Inwieweit verändert sich denn oder siehst du, dass sich das Tagesgeschäft verändert oder verändern kann? Eben durch digitale Tools, Plattformen, wie auch immer.
Also ich habe gesehen, dass du eine KI-Folge auch rausgebracht hast. Die will ich mir unbedingt noch anhören. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich sehe ja gerade auch als Verlegerin, die mit der GEMA arbeitet und mit dem GEMA-Backend arbeitet und das tagtäglich tut, sehe ich ja, was für riesige Schritte die GEMA in den letzten 5-6 Jahren vollzogen hat. Also als ich angefangen habe als Verlegerin 2014, da habe ich alle Werkanmeldungen händisch auf PDF-Formular ausgefüllt, aber wirklich so handschriftlich eingereicht. Ja, ja. Also da sind wir in den letzten 10 Jahren, 11 Jahren riesige Schritte gegangen in Richtung Digitalisierung. Und das sehe ich auch an der Ausschüttung tatsächlich, dass ich vor dieser Zeit, also wir reden so 17, 18, haben das einfach nicht so viele Leute gemacht. Das, was ich ja in der Scheune dann erfragt habe, nicht so viele Bands haben ihre Musikfolgen eingereicht oder die Musikfolgen wurden dann nicht weitergereicht vom Veranstaltenden oder waren nicht lesbar genug und so weiter und so fort. Nun mittlerweile haben wir ein Tool, das richtig eine tolle Schnittstelle bildet zwischen den Werken, die angemeldet sind und den Musikfolgen, die ich einreiche, und es dauert Minuten, 1, 2, 3 Minuten, um Musikfolgen genau zu der einzelnen Produktion oder zu der Show zuzuordnen. Und das ist tatsächlich de facto so, dass ich damit vor 7, 8 Jahren pro Show noch sehr viel mehr Geld verdient habe, fast doppelt so viel Geld verdient habe wie jetzt, einfach weil es viel mehr Artists nutzen. Und das ist aber auch eine sehr schöne Entwicklung in der Richtung, weil einfach das Tool jetzt viel mehr Leuten das ermöglicht. Und ich sehe aber auch, ehrlich und selbstkritisch, ich meine, wo geht's denn dann hin als Verlegerin? Weil wenn wir jetzt so Big Data denken, wenn wir KI denken, dann wäre ja so ein bisher ein bisschen utopisches Zukunftsszenario, dass ein Song von der Dresdner Band in Rio gestreamt wird und die Dresdner Band hat das 2 Minuten später mit einem Cent- oder Mikrocent-Betrag oder Bitcoin-Betrag oder whatever it is, sofort in der PayPal-App. Na? Also, dass man einfach dahin kommt, ja, dass Musik konsumiert wird, gestreamt wird, veröffentlicht wird und instant das Geld direkt bei den Artists landet. Und wenn, das ist noch wirklich eine große Utopie und ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, aber ich meine, die Technik entwickelt sich schon weiter und tendenziell geht das schon dahin, dass wir da mehr in diese Richtung gehen. Und dann ist für mich schon die Frage, wozu brauche ich denn dann noch eine Verlegerin, die sich die Prozente nimmt, um da eine Verwaltungsakt zu haben, der vielleicht obsolet wird, weil er durch Technik ersetzt wird. Und deswegen ist es für mich ganz klar, dass ich mich mehr auf Full-Service-Agentur spezialisiere, jetzt auch erst seit dem letzten Jahr. Also mehr diese strategische Beratung, mehr das Songcamp, mehr das Zwischenmenschliche, mehr auch Sync im Sinne von Gatekeeper. Na, also ich weiß nicht, ob du noch mal fragst, was Sync ist oder ob wir da noch mal ein bisschen reingehen. Aber mehr so ja, Gatekeeper gerne, quasi, ja, diese Aufgaben vollzieht, die weggehen von den rein, ich kontrolliere jetzt hier Excel-Tabellen für dich, weil das wird ja, obsolet ja, sein. Und ich denke, das wird auch wirklich in den nächsten 3 bis 5 Jahren obsolet sein.
Okay, krass. Also interessante Einschätzung und da irgendwie so eine Mischung aus positiv und negativ, also für wen auch immer. Darüber hinaus, welche Herausforderungen würdest du sonst noch so beschreiben, die jetzt auch vor allen Dingen unabhängige Musikverlage derzeit oder in Zukunft dann haben?
Also ich glaube, eine Herausforderung, die ich sehe, ist, oder ich mache mal einmal noch mal ganz kurz für die Leute, die dieses Sync-Ding noch nicht ganz klar
ja, gerne, ein, ja.
Dann können wir auf die Herausforderung noch mal gehen. Also Sync oder Synchronisationsrechte synchronisiert das Bild und den Ton. Das heißt, ich habe einen Film, wie auch immer geartet, ein Video, einen Werbeblock, einen Kinofilm und dazu möchte ich gern Musik unterlegen. Und diese Musik dann muss ich die Rechte klären. Brauche ich eine Lizenzierung, eine Erlaubnis dafür, dass ich die Musik verwenden darf? Und da gibt es quasi bestimmte Schnittstellen, die nennen sich MusiksupervisorInnen, die einerseits mit den Filmleuten zusammenarbeiten und mit den Verlagen zum Beispiel und Labels zusammenarbeiten, um zu gucken, welcher Track passt jetzt ganz genau für diese Szene, für diesen Film, für diesen Werbespot. Vielleicht das mal so
ja, genau,
nochmal erklärt ja, an der Stelle für die Leute, für die das noch nicht so ganz klar ist. Und das sind aber so Schnittstellenpositionen, wo es wieder zum Kern unserer Branche nämlich zurückkommt. Und da haben wir vielleicht auch die kleine Überleitung. Nämlich, dass Musik ja trotzdem all die Jahre schon immer ein People's Business gewesen ist. Also ein Geschäftsmodell, wo Leute Leute kennen. Und manchmal fragt man sich, oh, wie haben die es geschafft? Oder wie haben die es geschafft?
Ja.
Die sind auch nicht besser oder schlechter als, ne, rein subjektiv. Einfach, weil manchmal auch Leute natürlich dran geblieben sind, schon auch innovativ, aber auch, weil sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren, mit den richtigen Leuten Kaffee getrunken haben, bei einem Songcamp waren, präsent waren, vielleicht auch eine Technologie, damals YouTube, jetzt vielleicht TikTok, für sich neu angeeignet haben, um eben ihre Musik nach draußen zu bringen. Und ich mit dem Blick auf die Zukunft und den kritischen oder wie das werden kann. Also ich glaube wirklich der Wert, eine Verlegerin zu sein oder in der Musikbranche zu arbeiten, wird es sein, mehr auf diesen persönlichen Kontakt zu gehen und das ja, Netzwerk zu haben, um eben durch diese riesige Masse an Songs, die existieren und auch jetzt noch hinzukommen, die KI-generierten Songs, die wir haben, durchzustechen und eben so eine persönliche Beziehung zu entwickeln. Und das größte Problem, was ich sehe, ist das fehlende Geld in der Branche und das auf allen Ebenen. Also ich sehe da einfach die Nachwirkungen von Ende der 90er, wo ich jetzt doch auch mal mit einem Zeigefinger auf die Big Labels zeigen möchte, die irgendwie 87 wusste Universal, es kommt die MP3 und 99 oder 98 kommt Napster. Und das ist so, shit hit the fan. Dann ging es irgendwie bergab und auch die Entwertung der Musik, die stattgefunden hat, ohne valide Modelle. Und da hat man in den 90ern einfach irre was verpasst. Und ich finde, es ist immer schwerer geworden, das jetzt aufzufangen. Und jetzt haben wir irgendwie mal ein cooles Tool gehabt mit Streaming, das eine wirkliche innovative Ruption war. Und auch Streaming beweist sich noch krasser denn je als Ausbeutung für Artists.
Wie würdest du denn sagen, kann man damit umgehen, insbesondere dann so junge Artists? Du hast es ja auch beschrieben, in der Scheune hast du ja dann auch so ja, Weiterbildung zum Teil ja auch begleitet, aber dann hat es dann auch zum Teil junge Artists. Was kann man denen jetzt noch so mit auf den Weg geben?
It's tough. Also ich bin keine, die so schwarz malt, aber es ist wirklich nicht so einfach, weil viele von den Musikschaffenden, mit denen ich arbeite, sagen, ich will eigentlich gar keine Influencerin sein. Ich will eigentlich gar kein Content Creator sein, sondern ich wollte eigentlich Musikerin sein. Und das geht gerade für Up-and-Coming Artists leider einher. Das muss man irgendwie wissen. Und ich glaube, es ist ganz gut, da mit so einer Neugier reinzugehen und zu sagen, ey, eigentlich habe ich schon Bock drauf oder probiere das aus und entwickle für mich Formate, die für mich stimmen, ohne mich in den Social-Media-Angeboten, die es gibt, auszubrennen. Also das ist so ein, weil nur dort erlangst du nach wie vor wirklich so eine größere Reichweite zu neuen Leuten. Das ist einfach so. Und dann so schnell wie möglich in eine direkte Fanbase aufzubauen. Also eine Künstlerin, die ich veranstalten darf in Dresden, die ich mit 17 oder 18 tatsächlich das erste Mal in Görlitz gesehen habe, da schließt sich der Kreis, ist Dota, damals noch als Kleingeldprinzessin unterwegs gewesen. Und Dota hat einfach von Anfang an Newsletter-Adressen gesammelt. Und es ist so, wenn Dota ihre neue Tour ankündigt, via Newsletter verkaufe ich Tickets. Also ein Newsletter sehe ich als riesige Spitze bei mir im Ticketverkauf. Und dann ist man komplett unabhängig, weil Dota ist keine Person, die super gern irgendwelche Socials bespielt. Aber Dota hat das einfach jetzt 20 Jahre gemacht. Und trotzdem sage ich, hey, bleib da dran. Und ich denke auch, dass so Tools wie Fanclub oder Patreon ihren Reiz haben und wo man sagt, ich stell doch mal ein bisschen die Strategie um und denk nicht Social Media nur in den, sondern nutz das so als deinen Social Media Account für die schon da sind und nimm Insta, TikTok, YouTube als wie eine Art Zweitverwertung. Also, dass du einfach dir schaust, kriegst du ein Tool gebaut, in dem du deine Fans wirklich, wirklich erreichst. Weil 10.000 Insta-Follower sind halt aber trotzdem nur 300 Leute, die es gesehen haben. Na, da muss man natürlich gucken, wie viele Leute kriege ich vielleicht da drauf. Und vielleicht auch als Beispiel, gerade für Patreon, ich habe mal mit einer Künstlerin gesprochen, das fand ich ganz, ganz schön und erhellend. Weil ich oft höre, ja, Patreon lohnt sich ja aber nur, wenn du schon irgendwie groß bist. Jein, würde ich argumentieren, weil die Künstlerin hat mir zum Beispiel erzählt, sie hat einen Patreon-Account, da sind 13 Leute drauf. Die zahlen, alle aus ihrem Umfeld, so, ne? Oma, Opa, Tante, wie auch immer. Die zahlen alle 10 Euro im Monat, verdienen mal 130 Euro als Up-and-Coming-Artist mit Spotify, nur mal so Spoiler. Zahlen alle 10 Euro im Monat und nach 12 Monaten hatte sie genug Geld zusammen, um ihren Eigenanteil bei einem Initiative Musik-Antrag zu stellen. Und das sind, klingt erstmal klein und banal und man erreicht sicherlich nicht gleich die 1.000 oder 10.000 Leute, aber ich finde es total wichtig, sich so Strategien zu überlegen, um deine Fans direkt zu erreichen.
Ja. Das ist nochmal wirklich ein gutes Beispiel, genau. Cool. Jetzt hast du es schon beschrieben. Du veranstaltest auch Konzerte, um da nochmal so diesen Bogen zu bekommen. Tatsächlich wundere ich mich, wie du das noch schaffst. Wir sind ja noch gar nicht am Ende mit dem, was du noch alles machst. Aber du hast ja erzählt, gerade am Anfang deiner Karriere oder quasi außerhalb des Berufslebens hast du dich schon quasi als Veranstalterin ausprobiert und du bist es quasi immer noch oder schon wieder, wie auch immer man das dann beschreiben möchte. Wie kam es dazu, dass du in Dresden Konzerte veranstaltest?
als freie, also ich habe, wie gesagt, ja immer veranstaltet. Ich habe mich auch immer als Veranstalterin definiert, egal in welcher Konstellation ich jetzt veranstaltet habe und Festivals organisiert habe. Und tatsächlich ein Knackpunkt ist, dass ein Kollege von mir, der die Marke Sunset Mission groß gemacht hat hier in der Stadt, nach Leipzig gegangen ist und gemerkt hat, oh, ich schaffe einfach nicht beides, ich kriege nicht beides gestemmt, und mir die Frage gestellt hat, willst du das übernehmen? Und da habe ich eine der schwierigsten beruflichen Entscheidungen getroffen. In dem Punkt habe ich mich nämlich dann tatsächlich von der Scheune verabschiedet und bin aus meiner Teilzeitfestanstellung bei der Scheune rausgegangen und bin Veranstalterin geworden und habe die Produktion, die der Kollege da angeschoben hat, da waren eben Dota, Mighty Oaks, solche Größen schon mit dabei, deine Freunde, übernommen. Das war 2018, genau, das ist wirklich so Januar 2018, im Februar wurde ich dann ins kalte Wasser geschmissen und habe dann so Produktion mit 2000er Kapazität einfach übernommen.
Ja.
So Learning by doing, hast du am Anfang gesagt. Das bringt einem niemand
genau.
an der Uni bei. Das kann ich schon mal spoilern.
Wie ist denn so denn der Unterschied? Jetzt hast du beschrieben, naja, so, du hast das schon immer gemacht, Festivals, so ein 600er Laden, klang jetzt nicht so, als ob das die größte Herausforderung wäre. Was ist dann so wirklich die Herausforderung oder was verändert sich, wenn du in so große Dimensionen gehst?
Na, der Hauptpunkt ist ja, es solo selbstständig zu machen und veranstalten oder selbstständig zu machen und zu veranstalten, ja eigentlich nur eine andere Form von Glücksspiel ist, also von Gambling. Alle Veranstaltenden, die ich kenne, haben so einen leichten Hang ins Risikospiel, sage ich mal. Und ich finde das eigentlich vom Typ her nicht so sehr. Und wollte es dann, aber bin auch so ein bisschen resistent, was so oder ja, hab nicht so Sorge und Angst, was das angeht. You win some, you lose some. Und du brauchst eine gewisse Einstellung zu Geld. Also, dass du auch, also ich check zum Beispiel, natürlich weiß ich, was die Vorverkäufe sind, aber ich würde niemals vorher schon eine Abrechnung machen oder mir einen Showabend versauen lassen, weil ich 600 Euro minus mache an dem Tag. Na, das, also da muss man einfach so ein bisschen drüber stehen, dass man sagt, okay, mit der Show hat's nicht geklappt, mit der nächsten hat's dann wieder funktioniert und dann ist es irgendwo eine Mischkalkulation. Und das sehe ich tatsächlich als die allergrößte Hürde, um neu anzufangen im Veranstaltungsbusiness und das da so mit reinzubringen, auch tatsächlich für Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Transpersonen, Agenderpersonen, also mehrfach marginalisierte Personen, das dann umzusetzen, weil sie meistens nicht das finanzielle Polster im Hintergrund haben, vielleicht auch nicht das Umfeld haben, dass es abhängen könnte und da so risikobereit reinzugehen. Ich bin da ein bisschen reingerutscht. Bisschen größenwahnsinnig aus Versehen reingerutscht. Ich habe auch weder den finanziellen Background noch sonst irgendwas, aber es hat ja irgendwie funktioniert.
aber das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, zu gucken, das ist mir so ein bisschen aufgefallen oder bewusst geworden. Eigentlich ist ja so in diesen größeren deutschen Städten, ich weiß jetzt nicht, wie es in Dresden ist, aber das ist jetzt nur so eine Teilbeobachtung, gibt es oft so zwei, drei, sagen wir so bis zu einer Handvoll Agenturen, die Konzerte veranstalten oder Veranstaltungen machen. Und dann war es das eigentlich schon. Das heißt, ist das so ein bisschen so, nimmst du das auch so wahr, dass man sagt, okay, man teilt sich den Kuchen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auf. Jeder macht so seinen Bereich, dass da mal jemand Neues reinkommt, das ist fast schon undenkbar oder das passiert nur in Jahrzehnten. Und dann muss man ja gucken, sich in diesem Umfeld sozusagen zu behaupten oder hat die Felder vielleicht auch schon passend abgesteckt?
Ja, das ist so. Also das sehe ich auch so, das nehme ich auch so wahr. Es ist auf jeden Fall, auch in dem Fall finde ich sehr viel competitive, was ist das deutsche Wort dafür? Also so wettbewerbsorientierter als jetzt vielleicht ein Verlagswesen. Weil als Verlegerin vertrete ich ja KomponistInnen, davon gibt es viele. Bands, die genügend Tickets verkaufen, gibt es schon mal nicht ganz so viele. Und da gibt es so ein bisschen so einen Ehrenkodex, das ist das, was man angefangen hat, was man groß gemacht hat, dann auch nicht angefasst wird, aber auch der gilt nicht immer und so versucht man sich da so durchzubringen. Ich war da einfach präsent und verbissen genug und ich miete mich ja als freie Veranstaltende auch in die Clubs ein. Und ich glaube, genau in der Ebene, also Kommunikation ist echt ein Schlüsselfaktor, in der Ebene merken dann auch Kollegen, ich gender jetzt mal nicht, dass das okay ist, dass die also ich glaube trotzdem, dass unter allen auch so eine, die Leute noch so Bock haben auf Musik und so eine Werte spüren. Und wenn jemand ins Haus reinkommt, wo die wirklich merken, das geht da jetzt nicht darum, hier mit 1.000 Euro rauszugehen oder mit 5.000 Euro, sondern die macht es auch, wenn da Minus ist, und hat aber trotzdem in Urgrund da zu veranstalten, da zu sein, benimmt sich vernünftig, geht mit der Crew vernünftig um und bringt auch coole Leute rein und macht ein gutes Kulturprogramm in der Stadt, dann wird man nach ein paar Jahren auch doch geschätzt und auch zum Teil gefördert.
Ja, okay. Vielleicht noch einmal einen kurzen Abstecher. Das interessiert mich tatsächlich auch. Du bist ja wirklich sehr, ich sag mal, heimatverbunden, insbesondere dann ja auch in Dresden, in Sachsen. Und tatsächlich, ich habe nicht so wirklich den Überblick oder die Ahnung, was so in Dresden so los ist. Ich recherchiere immer gerne und viel. Ich habe gesehen, die Stadt Dresden schreibt auf ihrer Homepage, Dresdens Musikkultur besitzt weltweit einen exzellenten Ruf. Und ich wollte dich einfach nochmal fragen, wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die Musikszene, in der du dich bewegst in Dresden oder vielleicht dann auch in Sachsen, wahr? Wie hat sich die vielleicht verändert? Was ist so kulturell gerade los? Ist das alles cool oder wie schätzt du das ein?
Also wenn die Stadt Dresden auf die Stadt Dresden schaut, dann schaut die Stadt Dresden auf die Semperoper. Und auf unsere Orchester, die wir haben. Und damit haben wir natürlich ein weltweites Renommee, weil wir sind eine Tourismusstadt, die wirklich viele Menschen aus aller Welt auch anzieht. Was die Stadt Dresden gar nicht sieht, sind die Großveranstaltungen, Konzerte, die wir sonst so machen, die jetzt eher eben in dem wirtschaftlichen Bereich oder in dem Pop-Bereich unterwegs sind. Und hier gibt es einfach das, was du gesagt hast, ne, so ein paar Player, die tatsächlich nach der Wende schlaue Entscheidungen getroffen haben, auch Firmen, die vererbt wurden zwischen Vätern und ihren Söhnen und mit Landstreicher, aber auch eine Agentur, die sich dann vor 10, 15 Jahren, würde ich sagen, aufgebaut hat, eher so auf diesen Hip-Hop-Fokus mit reingenommen hat. Und wir haben tolle Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel auch das größte Stadtfest Deutschlands. Da gibt's.
Ja, welches?
Das Dresdner Stadtfest, Canaletto Stadtfest. Tatsächlich. Ach so, ja. Genau. Da kommen, ich glaube.
Okay, krass, noch nie gehört.
Ja, kommen so 150.000 Besucher pro Tag.
Krass.
Mit 5 Bühnen, wo die ganze Stadt so überflutet ist. Und wir haben eben eine Messe, wir haben die Rinne, wo 80.000 Leute reingehen, ein Fußballstadion mit 30.000 Leuten, wo ab und zu mal Konzerte stattfinden. Und eben sehr, sehr schön auch die Elbwiese, wo jedes Jahr ein Kino mit den Filmnächten aufgebaut wird. Da passen sowas wie, ich weiß gerade gar nicht, 8 bis 12, glaube ich, rein. Und dann sitzt du da, es ist so ein bisschen wie nennt man das, so theatermäßig gebaut, also Teil sitzen, ah, okay, und Teil, also so in diesem, wie nennt man das, dieses Amphitheater, das wollte ich sagen. Also hast du einfach so Amphitheater, ein paar Sitzplätze und dann vorne kannst du stehen und im Hintergrund ist halt die komplette Dresdner Altstadt-Silhouette mit Frauenkirche und also ganz schick, ganz, ganz schick. Und wir haben da wirklich tolle Formate, die sich da etabliert haben. Und wir haben natürlich auch coole Bands. Ich meine, Polarkreis 18 ist natürlich mal durch die Decke gegangen. Aetna ist jetzt eine Band, die ich persönlich sehr feiere. Und 01099 natürlich, die kommen, die direkt auch aus dem gleichen Viertel sind.
Stimmt, ja. Ja.
Wie ich mein Büro habe. Also da gibt's immer was zu schauen. Aber ich denke, das Potenzial ist noch viel größer als das, was man nach außen hört. Also vieles.
Okay.
Es fehlen halt die Strukturen, das Gute, was noch da ist, auch nach außen zu bringen. Das merkst du oft, dass einfach so Türen verschlossen sind, weil wir halt nicht in Hamburg sind und nicht in Berlin und nicht in der Medienstadt. Medien ist ein Riesenthema. Wir haben den MDR, ne? MDR Jump ist unser Jugendradio. Radio ist ja eh tot, ne? Aber schon vor 6 Jahren war MDR Jump das Jugendradio und der durchschnittliche MDR Jump-Hörer ist 43 Jahre alt. Oh. Okay, und das ist es, womit wir dann arbeiten. So.
Ja,
also
ja,
gibt es
ja
einfach noch so.
Dresden hält jung. Ja. Gut, das so. Vielleicht.
Wir waren ja früher mal das Tal der Ahnungslosen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ja. Bin mir gerade nicht sicher.
Weil
wir
in der Talsohle, also geografisch wirklich in der Talsohle sind, wo Westfernsehen oder Westradio nicht empfangen werden konnte. Deswegen hat man in Dresden immer nichts mitgekriegt.
Ja. Ah, okay. Ja, gut, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ach, krass, ja.
Fühlt sich manchmal noch ein bisschen so an, dass so Dinge einfach, dass sie so Loops sind und so die Zeit auch stehen. Ja. Wir haben weiß auch nicht, ob du das peinlicher Fun Fact. Aber Roland Kaiser, der kommt ja jedes Jahr und der spielt hier 4 bis 6 Mal hintereinander, jedes Mal nach Tagen ausverkaufte Konzerte an der Elbwiese. Also insgesamt wahrscheinlich 80.000 Menschen. Kaisermania nennen wir das. Es ist gesetzt. Und es gibt in den Ortschaften um Dresden herum, die machen Live-Viewing von Kaisermania.
Ach krass, ja.
Und du denkst so, wow, das geht nirgendwo anders mehr in Deutschland. Aber hier ist es einfach hängen geblieben. Ja, geil. So ist die Dresdner Kulturlandschaft.
Okay, also ich höre daraus, es ist nicht alles schlecht, aber es ist verbesserungswürdig in manchen Dingen.
Es ist auch wenig innovativ, leider.
Okay, ja. Aber ich glaube, um das vielleicht abzuschließen, damit muss nicht nur Dresden immer, oder damit müssen nicht nur Dresden haben.
Ja, oder beziehungsweise die Musik selber hat das total drauf, aber die KonsumentInnen, also die TicketkäuferInnen, die dann hingehen zu den Konzerten, sind eher zögerlich, was das angeht. Also bei uns kommt Trends.
Also bei Roland Kaiser.
Aber das ist ja kein Trend an und für sich, sondern das ist gesetzt.
Das ist gesetzt.
Sondern so, was halt neue Acts angeht. Das, was woanders schon funktioniert, kommt in Dresden so 1-2 Jahre später an und funktioniert dann auch manchmal.
Ja gut, ich kann da quasi nicht mitreden. Ich bin ja hier in Melle. Ich glaube, da ist der Loop noch länger, bis hier irgendwas ankommt. Lass uns vielleicht noch mal kurz das Thema wechseln zum letzten Teil sozusagen. Wir haben es ja immer wieder jetzt auch mal so ansatzweise rausgehört. Netzwerken ist ganz wichtig. Ich meine, das ist logisch, nicht nur in der Musikbranche, überall. Wenn man sich mit dir beschäftigt, dann merkt man, du bist irgendwie überall am Netzwerken. Du bist aber auch sehr engagiert gleichzeitig, nämlich, ich hatte es eingangs schon gesagt, im Vorstand beim Bundesnetzwerk Music Women Germany. Du bist Gründungsmitglied im sächsischen Netzwerk Music S Women, also Music Sachsen Women, und noch weiteren Dingen. So vorneweg, warum ist es dir ein Herzensanliegen, dich in diesen Verbänden, Vereinen zu engagieren?
Also gerade, ich glaube einfach, Vernetzung ist super wichtig, auch um die Branche als solches voranzubringen. Ich hatte dir das ja einmal kurz gesagt, warum hast du dich eigentlich selbstständig gemacht? Weil es den Job, den ich gerne machen wollte, nicht gab. Und ähnlich ist es mit den Netzwerken, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt den Job machen, den ich gerne mag, aber es gibt die Strukturen nicht vor Ort. Und dann bin ich halt nicht scheu und versuche, diese Strukturen zu schaffen. Und in diese feministische Arbeit bin ich reingekommen. Ich habe halt angefangen zu veranstalten mit 17 und war ganz oft jahrelang die einzige Frau in all meinen Veranstaltungskollektiven und habe das null reflektiert. Das war für mich das Allernormalste auf der ganzen Welt, weil so bin ich aufgewachsen und das war einfach mein Arbeitsumfeld. Und dann bin ich aber mit Mitte 20 Mama geworden und habe gemerkt, ach, da sind sie, diese ganzen strukturellen Ungerechtigkeiten, von denen immer alle sprechen. Und wollte einfach andere Strukturen schaffen und zum Teil, also das bedingt sich dann. Ich habe das immer gemacht. Ich bin Mama geworden, habe mich dazu entschieden und habe weitergemacht, weil das einfach mein Job ist, den ich gerne mache, den ich sehr liebe. Und damit wird man irgendwie auch zu so einer Art vielleicht Vorbild oder Vorreiterin, weil es einfach nicht so viele Mamas gab, die das dann trotzdem weitergemacht haben. Und in dem Fall fragen dann viele um Rat oder so entstehen dann halt auch diese Netzwerke. Wir kennen das ja auch von den Showcase-Festival, dass es dann Podien gibt, die entwickelt werden und dort durfte ich dann sitzen und meine Perspektive teilen. Und so ist quasi eins ins andere gekommen und für mich, du merkst es vielleicht schon erzählen, aber ich bin wirklich sehr stark in meiner Arbeit so Werte getrieben. Und in meinem Sein. Und ich braucht diese Werte und das Gefühl der echten Veränderung, auch der strukturellen Veränderung, um das zu machen, was wir machen. Und auch, ich meine, die Musikwirtschaft ist nicht immer nur schön. Wir hatten kurz die finanzielle Perspektive angesprochen. Und natürlich gibt es auch bei mir Tage, wo ich so denke, mit dem, was ich so könnte, könnte ich auch woanders auch ganz anders Geld verdienen. Und trotzdem mache ich das, was ich tue. Und das mache ich aber einfach wirklich, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier was verändern, kann mit Menschen zusammenarbeiten und Sachen zu Gehör bringen, die einfach wichtig sind. Und das ist sehr mit meinem Wertesystem eben geht das einher. Und in dem Moment, vielleicht auch so, schafft man so viel. Also ich bin natürlich ein sehr strukturierter Mensch, aber ich bin auch ein Mensch, die sehr, sehr klar auf Grenzen und auf Pausen achtet. Also ich nehme mir auch sehr viel Zeit frei und mache Pausen. Ich bin niemand, die 7 Tage die Woche 24 Stunden schon sehr lange nicht mehr. Auch das kommt mit Elternschaft, glaube ich, die Erkenntnis. Und schaffe aber eben innerhalb der Zeit, in der ich produktiv bin, bin ich sehr klar an den Dingen, die ich machen möchte. Und dann wird auch viel.
Das sagst du so. Was ist so dein größter Hack oder dein größtes, wichtigstes Tool für sowas?
Es ist wirklich genügend Pausen. Also ich kann das nicht genügend stressen, weil ich das ja auch wieder hatte. Manchmal arbeitet man ja dann Wochenenden durch. Und ich merke immer wieder, wenn ich Wochenenden durchgearbeitet habe und 10, 12 Tage am Arbeiten am Stück bin, wie meine Konzentration, meine Motivation, meine Effizienz nachlässt. Und sobald ich dann wieder einen Tag mal nichts mit Arbeit tue oder nichts im Büro tue, nichts mit E-Mails tue, wird es viel, viel besser und auch so sehr klare Grenzen zu keine E-Mails auf dem Handy und Flugmodus reinmachen und klare Auszeiten kommunizieren.
Ja, super. Du hast eben beschrieben, das finde ich nochmal ganz erwähnenswert, darüber würde ich gerne nochmal sprechen mit dir. Du bist, ich würde sagen, relativ jung Mutter geworden. Und du hast gesagt, da gab es dann schon auch Dinge, die passen irgendwie gar nicht so richtig. Was glaubst du, hat sich vielleicht zum Positiven verändert und was sollte sich dann eigentlich noch ändern, so aus deiner Wahrnehmung?
Das ist für mich immer ganz schwer zu sagen, was sich im Positiven verändert hat, weil ich merke, da gibt es bei mir selber so eine Diskrepanz der Wahrnehmung. Ich selber in meiner Bubble, nenne ich es jetzt mal, und in meinem Wirkungskreis, in meinen feministischen Netzwerken, bin viel weiter, als ich quasi mit Anfang 20 oder vor 10, 15 Jahren. Meine Netzwerke funktionieren ganz anders, die Veranstaltungen, die ich mache, funktionieren ganz anders, sind sehr viel familienfreundlicher, sind sehr viel inklusiver, als sie damals waren, sind auch viel awarer in der Sprache, in der Umsetzung. Und ich beschäftige mich da einfach mit viel mehr Themen, als ich das, wie gesagt, noch mit 20 getan hätte oder setze auch ganz andere Grenzen nach außen, als ich das damals getan hätte. Auf der anderen Seite sehe ich so Studien von KeyChange zum Beispiel, die halt, ne, wenn wir Festival-Lineups auszählen oder eben die KeyChange-Studie haben, und dann sieht man, es sind immer noch 98% der Flinterner Musik betroffen von sexuellen Übergriffen. Es gibt immer noch viel zu wenig Repräsentanz an allen Ebenen. Deswegen sage ich gerade, das ist so ein bisschen schwer zu beantworten. Die reine Sachebene zeigt eher, so viel hat sich gar nicht verändert in den letzten 20 Jahren. So viel krasse Bretter haben wir gar nicht gebohrt. Aber meine subjektive Ebene und mein Netzwerk, und ich denke schon auch trotzdem, wenn wir wieder auf Branchen-Events sind, auf Showcase-Festival sind, CO-Pop, About Pop, Popkultur Berlin, you name it, Most Wanted, Reeperbahn. Also da gibt's Flinter-Panels, es gibt Awareness-Teams mittlerweile. Es wird in Sprache geachtet bei Pressemitteilungen. Und so weiter. Also da sehe ich schon eigentlich schon große Schritte, die vorangehen und sie sich geändert haben. Und ich würde mir wünschen, für die Branche, was sich da noch verändern muss, dass das weiter vorangeht, dass es aufgrund der konservativen Kräfte, die hier gerade in unser Land reinschwemmen, wir trotzdem in der Musikbranche innovativ und mutig und voranschreitend bleiben. Dass wir also nach wie vor auf unsere Sprache, guck mal, in Sachsen ist jetzt das Gendern an der Schule verboten, ne? Nur mal so.
Oh, krass.
Also in öffentlichen Räumen, in öffentlichen Texten darf nicht mehr gegendert werden. Also das gibt's irre Backlashes. aber dass wir dann als Musik dranbleiben. Und manchmal denke ich auch so, die Musik in den alten Strukturen oder in den zum Teil Führungsebenen ist schon noch ganz schön krass konservativ und bildet überhaupt nicht die KünstlerInnen ab, die Kreativen ab, die eigentlich schon viel weiter sind in ihrem Tun, in ihrem Schaffen, in ihrer Gender-Identität, in ihrer Relevanz, in Awareness-Themen und so. Und dass wir da dranbleiben und auch diese auch immer wieder so Rollenbilder challengen. Unter Diversitätsfaktoren, aber jetzt auch nochmal unter dieser Perspektive der Elternschaft. Judith Holofernes hatte das erzählt, dass sie halt auf Tour waren und es wurde immer nur sie gefragt, obwohl der Papa auch mitgefahren ist. Der Vater der Kinder ist ja schon Schlagzeuger der Band. Wie machst du das? Oder die Kinder und Mutter. Und der Vater sitzt direkt daneben und spielt in der Außenwahrnehmung oder im Diskurs überhaupt keine Rolle. Also da würde ich mir viel mehr tatsächlich Feminismus wünschen, auch der Väter, der Partner, die dann da sind und diese Schuhe auch füllen und dass das auch eine Vereinbarkeit gibt. Ich hatte mal eine Bookerin von einem Festival auf dem Panel zu Besuch, von Ljubljana, ein Festival in der Slowakei.
Ja.
Und die hatten einen eigenen Familienbereich mit Familienzelten. Das ist jetzt sehr üblich. Vor 5, 6, 7 Jahren, als ich sie da hatte, war das so krass neu in Europa, irgendwie Festivals zu haben, wo es so eigene Familien-Areas gab.
Ja, ja.
Und sie meinte auch, du, es ist eigentlich nur ein organisatorischer Faktor, ob du drin steht, besorg mir mal noch ein paar Socken und eine Flasche Whisky auf dem Rider oder ob da drin steht, ich brauche zum Abholen vom Flughafen einen Kindersitz. Es ist nichts anderes.
Ja, 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 ja.
Also das fand ich so genial an der Stelle, es einfach wegzunehmen von dieser emotionalen Ebene oder Verein, also so großen Diskussionen, wo man sagt, guck mal, wir gucken uns die Rider an und da steht ja auch oft ein Haufen Scheiß drauf und der wird auch einfach organisiert. Und dann steht da halt drauf, dass da jetzt Kinderbetreuung und eben noch ein Kindersitz gebraucht wird. So what? So. Und dann packst du mal ein Malbuch und ein paar Stifte in den Backstage. Also oft echt, wenn ich mit Artists wie auch Dota oder Aileen Cohen oder so spreche, die hat wirklich gesagt, der Unterschied ist im Club gar nicht, dass da ein eigener Kinderbereich ist, sondern schon alleine, dass sowas wie, ich weiß nicht, weißt du, so ein paar Heidelbeeren auf dem Tisch stehen und ein bisschen Mahlzeug. Da fühlt man sich schon gleich viel willkommener als Eltern, wenn man tut.
Ja, 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 ja. Das glaube ich. So zum Abschluss würde mich dann nochmal interessieren, so persönlich, ich hatte es ja jetzt mehrfach wiederholt, ich finde es erstaunlich, wie du das alles schaffst. Du hast es jetzt aber auch gut erklärt und es ist mir nach wie vor immer noch relativ rätselhaft, wie viele Stunden dein Tag wirklich hat. Trotz alledem, gibt es denn irgendwie nochmal so ein langfristiges Ziel oder vielleicht ein mittelfristiges Ziel, wo du sagst, okay, da möchte ich persönlich jetzt nochmal hin, das habe ich mir so vorgenommen, das steht noch so auf meinem Zettel.
Ja. Also ich hatte es auch einmal kurz erwähnt, dieses Umbauen. Also ich möchte, das ist jetzt so ein bisschen Drop, ich weiß noch gar nicht, wann die Serie rauskommt oder die Folge rauskommt, aber ich möchte tatsächlich Sunset Mission als Konzertagentur und Oh My Music als Verlag zusammendenken und die Marke Oh My Music damit stärken und es eher als Full Service, sodass auch das, was ich dir gerade schon gesagt habe, was ich alles mache, ich darf auch zum Beispiel 2 Artists direkt managen, nämlich Moritz Simon Geist und Sarah Lesch. Und da geht es für mich nämlich weiter, dass wir sagen, okay, ich habe die Expertise, wir wissen, verlegerische Tätigkeit wird mehr automatisiert ablaufen können. Konzerte sind großartig, aber auch dort gibt es natürlich einen großen Marktdruck. Das heißt, ich kann nicht unendlich skalieren. Ich kann nicht einfach immer mehr Konzerte machen. Das habe ich nämlich auch schon probiert. Da verdiene ich dann aber trotzdem nicht mehr Geld, weil ich nicht mehr Tickets verkaufe. Ja. Also da ist einfach auch ein Deckel drauf und auch dort verändert sich die Branche. Also wird das nicht sein, wo ich sagen kann, da komme ich immer unendlich mehr. Aber das, was es immer sein wird, ist das Netzwerk und die Expertise. Und deswegen geht es für mich dann wirklich mehr in Beratung, Management, strategische Beratung, vielleicht auch Booking, also dort, wo man diese Netzwerk-Sweet Spots nutzen kann. Und daran denke ich gerade und baue gerade im Hintergrund um.
Ja, spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich wünsche dir alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute so viele interessante Sachen geteilt hast. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Und ich stelle fest, ich muss mal nach Dresden kommen und mir das
unbedingt
anschauen.
Unbedingt. Fühl dich ganz herzlich eingeladen, Alex.
Mach's gut.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Dir. Ciao.
Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir dieses Format gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du es einer weiteren Person weiterempfiehlst, denn nur so, naja, können wir halt wachsen und auch weitere Gäste einladen und dieses Format in der Form erhalten. Das gleiche gilt natürlich auch für alle unsere Werbepartner und Podcastpartner. Insbesondere möchte ich mich bedanken bei Ticketmaster. Wenn ihr hier in diesem Format werben wollt, dann meldet euch auch gerne auf alle unseren Kanälen. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.